Für den heutigen Abend. Ich freue mich, heute im Haus Gottes zu sein, gemeinsam mit euch den Herrn anzubeten, anzuloben und aus seinem Wort zu lernen, zu erfahren, uns zu vertiefen. Es ist immer wieder eine Bereicherung, unabhängig davon, wer hier steht, wer spricht, betet immer für die Person, unterstützt sie im Gebet, sowohl für den Prediger, für den, der leitet, derjenige, der singt, und damit beteiligt ihr euch auch aktiv mit am Gottesdienst. Möge der Herr uns alle dabei segnen. Ja, wie Bruder Theo schon angekündigt hat, setzen wir mit der Studienreihe fort, mit der Predigtreihe, die Bruder Ruben letztes Mal schon angefangen hat. Das Evangelium Jesu und das andere Evangelium ist die Predigtreihe, ist das Thema dieser Predigtreihe. Und wer es vielleicht noch nicht weiß oder das letzte Mal nicht gehört hat, unsere Absicht ist es immer, das Evangelium Jesu auf einer Seite zu präsentieren und auf der anderen Seite als großen Kontrast dazu das andere Evangelium. Ja, in diesem Fall haben wir das Evangelium durch Bethel, Hillsong, Elevation und viele andere, die zu dieser Bewegung, zur NAR-Bewegung, New Apostolic Reformation, dazugehören, ausgewählt. Es gibt viele andere Evangelien. Warum haben wir dieses ausgewählt? Und zwar, weil es gerade sehr in ist. Es ist sehr beliebt, es ist sehr trending und es verbreitet seine Wurzeln in viele Gemeinden, ohne dass es einige bemerken. Und wir wollen uns dafür zurüsten und wappnen. Ja? Dieses Hintergrundbild, das hier zu sehen ist, sind diese Fäden, passt ganz gut dazu, finde ich. Ja? Weil ihre Lehre, ihre Theologie ist genau das. Es ist chaotisch. Es ist durcheinander und im Lichte der Bibel ergibt es auch keinen Sinn. Und wir wollen uns genau darin etwas vertiefen und es uns gemeinsam ansehen. Wenn du bitte kurz die Maus rauf bewegst, dass man es unten auch sieht. Rauf. So. Dann sollte der Balken verschwinden. Gut. Als Kernpassage dafür habe ich den 2. Korinther 11 mit 14 ausgewählt, den Apostel Paulus an die Korinther geschickt hat und sie dadurch zurechtgewiesen hat. Und zwar hat er ihnen gesagt, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ja, Paulus wies hier zurecht, dass Leute gekommen sind, einen anderen Jesus, einen anderen Geist, ein anderes Evangelium verkündigt haben und sie haben es leichtgläubig angenommen oder nicht abgelehnt. Ja, denselben Fehler wollen wir nicht tun, wir wollen daraus lernen und wir möchten aufpassen. Und genau das ist unsere Absicht, dass wir zum einen das Evangelium, das wahre Evangelium Jesu, gut lernen, gut kennenlernen, es leben. Und dann die anderen, die falschen Evangelien, filtern und entfernen können. Und aus diesem Vers habe ich diese drei Punkte herausgenommen. Einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium und einen anderen Geist. Heute konzentrieren wir auf Jesus und Evangelium. Und das nächste Mal, wenn ich hier stehen werde, mit Gottes Hilfe, werden wir uns im Teil des Geistes bzw. Geisteswirkungen dieser Narbewegung vertiefen, weil es eben so umfangreich ist und eine eigene Einheit dafür benötigt. Gut, schauen wir uns an, was sie über Jesus glauben, was sie vor ihm halten. Nun, im Laufe der Kirchengeschichte gab es viele Meinungen, gab es viele Vorschläge, gab es viele falsche Lehren über die Natur Jesu, angefangen davon, dass sie seine Göttlichkeit abgelehnt haben und gesagt haben, Jesus war nicht wirklich Gott, sondern er war nur ein Mensch auf Erden, der eine enge und gute Beziehung zu Gott, dem Vater, hatte, bis hin zu, dass sie gesagt haben, dass Jesus nicht wirklich Mensch war, sondern nur Gott. Ja, und alles Mögliche dazwischen gab es, wie zum Beispiel, Jesus war zwar ein Gott, aber nicht der Gott. Er wurde erschaffen von Gott, dem Vater, und war sozusagen ein kleinerer, geringerer Gott und kam für uns. Andere sagen, ist ein Prophet und so weiter. Ja, was glauben die Personen von NAR, von dieser New Apostolic Reformation? Und zwar, eines davon, es gäbe viele zu erwähnen, aber ich habe die zwei Hauptthemen ihrer Christologie, ihrer Lehre über Christus ausgewählt. Erstens Kenosis. Was bedeutet das? Es ist ganz einfach ein altgriechisches Wort aus der Bibel und bedeutet Leerwerden bzw. Entäußerung, sich entäußern. Woher kommt das? Philipper 2 mit 7, als Petrus Apostel Paulus geschrieben hat, sondern er, also Christus, entäußerte sich, und hier kommt dieses, von hier kommt dieses Wort, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wie interpretieren Sie das? Wie verstehen Sie das? Wie lehren Sie das? Sie sagen, als Jesus auf die Erde kam und Menschengestalt annahm, entäußerte er sich von seiner Göttlichkeit. Er legte seine Göttlichkeit ab und war nur ein Mensch. Er war zu 100% Mensch, aber 0% Gott. Seine ganze Zeit auf Erden war er kein Gott, sondern nur Mensch. Was glaubt das restliche Christentum? Was ist die klassische Lehre des Christentums in Bezug auf Jesus? Jesus war 100% Mensch, ja, aber er war auch 100% Gott. Er hat seine Göttlichkeit nie abgelegt. Er wurde niemals nur Mensch und nahm sie wieder an, als er in den Himmel aufstieg, sondern die ganze Zeit, in der er auf Erden war, war er sowohl Mensch als auch Gott. Und wir werden uns einige Beweise, einige Gründe ansehen, warum das der Fall ist. Es gibt sehr viele, aber ich habe einige herausgepickt. Zum einen konnte er Sünden vergeben. Ein Mensch, nur ein Mensch kann keine Sünden vergeben, unabhängig wer er ist. Und wenn Jesus auf Erden nur ein Mensch war, dann hätte er nie die Möglichkeit gehabt, die Sünden zu vergeben. Dann hätte er gesagt, danke für dein Anliegen, ich leite es weiter an den Vater und er kümmert sich darum. Aber nein, er hat gesagt, deine Sünden sind vergeben des Öfteren und hat den Leuten gesagt, sündige nicht mehr. Ja? Ich meine damit nicht nur sein Opfer am Kreuz, dass er uns dadurch die Sünden vergeben hat, sondern direkt, als er mit den Menschen gesprochen hat, hat er ihnen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das kann nur Gott machen. Und ein ganz offensichtlicher Beweis ist schon in seinem Namen inbegriffen. Ich glaube, noch offensichtlicher hätte es uns Jesus nicht machen können. In seinem Namen Immanuel, die Bedeutung davon ist Gott mit uns. Er hieß nicht Mensch mit uns. Er hieß auch nicht Mensch mit einer besonders guten Beziehung zum Vater, den Gott, sondern er hieß Gott mit uns. Ja, er wurde Mensch und seine göttliche Natur kam in diesen menschlichen Leib und lebte unter uns als Mensch. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, ohne seine göttliche Natur wäre sein Opfer einfach nicht möglich gewesen. Ja, Jesus war zwar frei von Sünden, aber das allein hätte nicht gereicht, um dieses Opfer vollbringen zu können und um unsere Sünden zu bezahlen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, unsere Sünden der gesamten Menschheit, die geballte Ladung aller Menschen auf der ganzen Welt im Laufe der ganzen Geschichte, alle Sünden ergeben eine enorme, geballte Ladung an Schulden vor Gott. Ja? Und diese enorme Summe an Schulden kann nur von einem, der unendlich viel wertvoller ist, als all diese Sünden beglichen werden. Und zwar Jesus Christus. Und nicht nur Jesus Christus als Mensch, sondern Jesus Christus als Gott. Seine Göttlichkeit gibt ihm diesen unendlich großen Wert und kann auch die Sünden begleichen. Wäre er nur ein Mensch gewesen, ein frommer Mensch ohne Sünden, dann würde ihm eine Belohnung zustehen, aber er hätte nicht für meine Sünden und für deine Sünden bezahlen können. Ja? Und ein letzter Punkt, Jesus kann sich eigentlich nicht von der heiligen Dreifaltigkeit trennen. Sie sind eine Einheit, sie sind ein Wesen, es ist ein Gott mit drei Personen und Jesus kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt weg und wir sehen uns in 33 Jahren wieder, sondern sie waren immer verbunden, sie waren immer eins. Auch als Jesus auf Erden war, war er verbunden zum Vater und zum Heiligen Geist. Gut, was hat es aber nun auf sich mit dieser Textpassage, die Paulus hier geschrieben hat in Philipper? Was meinte er mit dieser Entäußerung und dass er wurde wie die Menschen? Er hat sich entäußert nicht von seiner göttlichen Natur, sondern einfach von diesen Vorzügen, von diesen Vorteilen, wenn ihr wollt, der Göttlichkeit, der Anwesenheit im Himmel, dass er die gesamte Herrlichkeit, die er dort hatte im Himmel, beiseite legte, dass er alle Vorteile beiseite legte, auf Erden kam in Form eines Menschen, eines Knechtes und freiwillig nahm er diese Einschränkungen an. Welche Einschränkungen sind das? Dieselben, die auch wir haben. Wir werden müde, wir werden hungrig, wir werden durstig. Es wurde auch dem Widersacher möglich gemacht, ihn persönlich anzugreifen, Anfechtungen und wie wir wissen, ohne Erfolg. Aber Gott persönlich kann vom Widersacher nicht versucht werden. Ja? Aber in Form eines Menschen war es dem Satan möglich, dies zu tun. Und er entäußerte sich von diesen Vorzügen, von dieser Herrlichkeit im Himmel, von der Möglichkeit, all diese Präsenz im Himmel zu haben und kam hier unten auf die Erde. Und stellt euch das vor wie ein König im Mittelalter. Ja? Er nimmt seine Krone, legt sie ab, nimmt seine teure königliche Bekleidung, legt sie ab und mischt sich unter das Volk, gekleidet wie ein Knecht, um dem Volk zu dienen. Er ist immer noch König. Er ist immer noch der rechtmäßige König dieses Landes. Er hat es nicht abgelegt, nicht abgegeben, sondern lediglich sein äußerliches Aussehen, vielleicht seine Vorteile, die er als König genossen hat, die ganzen Diener und so weiter. Und er mischte sich unter das Volk und diente ihnen als Knecht. Danach ging er wieder zurück in seinen herrlichen Palast und genoss die ganzen Vorzüge. So ähnlich war es auch mit Christus. Er legte diese Dinge beiseite, um dir zu dienen, um mir zu dienen und um uns und für uns zu sterben. Es geht keineswegs darum, dass er seine göttliche Natur abgelegt hat. Nur weil ich in ein Auto steige, lege ich nicht meine Menschlichkeit ab und werde ein Auto. Ja, ich lasse nicht meine Menschlichkeit in der Garage und werde ein Auto und nehme es wieder zu mir, wenn ich aussteige. Nein, genauso nahm Jesus Christus seine göttliche Natur mit in seinen menschlichen Körper und wandelte als Gott unter uns. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ihrer Lehre ist Adoptionismus. Was bedeutet das? Was meinen Sie damit? Zumindest ist das nur eine Form von vielen, die Sie vertreten. Sie haben nun dieses Dilemma, Jesus war nur ein Mensch und als Mensch kann er von sich aus selber nichts tun. Ja, er benötigte also eine besondere Salbung, um sein Werk zu starten, um Wunder zu vollbringen. Ja, was war diese Salbung? Die Taufe, sagen sie. Erst bei der Taufe, als Gott der Vater anwesend war und der Heilige Geist in Form einer Taube und der Vater Zeugnis über ihn ablegte, kam über Jesus eine besondere Salbung und diese Salbung gab ihm die Kraft, die Fähigkeit, Wunder zu vollbringen. Ja, und sie sagen, dass erst da Jesus der Christus wurde. Christus ist nicht der Nachname Jesu. Christus ist ein Titel, ist eine Bezeichnung für Jesus, ist dieselbe wie Messias im Alten Testament. Sie bedeuten beide dasselbe, und zwar Gesalbter. Ja, Messias ist Hebräisch aus dem Alten Testament, Christus ist Altgriechisch aus dem Neuen Testament. Beide heißen dasselbe. Und diese Bezeichnung, diesen Titel, hatte Jesus bereits, bevor er auf die Erde kam. Die Propheten sprachen über den Messias, der kommen wird, und er trug diesen Titel bevor seiner Taufe. Er trug ihn in Ewigkeit und wird ihn auch weiterhin tragen, weil er der Gesalbte war, ist und für immer sein wird. Es gab im Leben Jesu keinen Zeitpunkt, wo er eine Erfüllung mit besonderer Kraft gehabt hat, um noch mächtiger zu werden, noch stärker zu werden. Wieso nicht? Gott kann sich nicht ändern. Gott ist bereits vollkommen. Gott ist bereits vollkommen in jeder Hinsicht. Er kann nicht heiliger werden, er kann nicht besser werden, nicht weiser werden, nicht mächtiger im Laufe der Zeit. Er ist bereits vollkommen und war es immer und wird es immer bleiben. Deshalb benötigte Jesus als Gott auch keine besondere Salbung, um sein Werk zu beginnen. Die Taufe war lediglich ein Zeugnis des Vaters und des Heiligen Geistes, dass er wirklich derjenige ist, der er sich ausgibt. Die zweite Person der heiligen Dreifaltigkeit, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Messias, über den prophezeit wurde im Alten Testament. Ja? Und es war natürlich auch für uns ein Vorbild, dass wir in seine Fußstapfen treten sollen und diesen Schritt der Taufe machen sollen. Ja? Er musste sich nicht taufen, ihm mussten keine Sünden vergeben werden. Es war mehr oder weniger eine Formalität, bei der der Vater und der Heilige Geist anwesend waren, um Zeugnis abzulegen. Ja. Gut, Sie haben zum einen die Kenosis-Theologie, wo Sie sagen, Jesus hat seine göttliche Natur abgelegt und wurde ein Mensch. Und weil er nun ein Mensch war und nichts tun konnte, benötigte er eine besondere Salbung. Und diese Salbung kam bei der Taufe und erst ab diesem Augenblick konnte er Wunder vollbringen, konnte er Menschen heilen. Erst da konnte er all die Wunder, die im Neuen Testament drin stehen, tun. Ja? Und wenn wir uns das ein bisschen ansehen, ist das so ein Hin und Her. Warum musste er seine Gottheit ablegen, um dann erst wieder gesalbt zu werden? Warum? Woher kommt das? Ja? Und wir werden das gleich im nächsten Punkt sehen, im nächsten Thema sehen, warum und wie sie darauf kommen. Grundsätzlich ist der Hintergedanke dieser: Wenn Jesus ein Mensch war und wenn Jesus diese Erfahrung hatte, gesalbt zu werden mit einer bestimmten Kraft, dann können wir das auch. Alles, was Jesus getan hat, können und sollten wir alle zu jeder Zeit tun können. Jesus hat uns ein Vorbild gelebt, nicht moralisch in erster Linie, sondern in erster Linie hat er uns vorgelebt, was wir alles tun können, was wir alles vollbringen können. Ja? Und das versteckt sich hinter ihrer Theologie. Und wie sie darauf dazu gekommen sind, werden wir auch im Nachhinein etwas detaillierter ansehen. Und wir können erkennen und wir können sicher sagen, dass sobald jemand eine falsche Christologie hat, eine falsche Lehre über Jesus Christus, dann kommt fast in jedem Fall auch immer ein falsches, gefälschtes oder beeinträchtigtes Evangelium hinterher. Ja? Wenn die Christologie nicht passt, dann passt das alles hinten und vorne auch nicht. Gut, wir schauen uns dann im zweiten Punkt, wie gesagt, das Evangelium bzw. das ihr falsches Evangelium an. Vorher möchten wir aber mit der Lobpreisgruppe, wie angekündigt, noch ein gemeinsames Lied singen.